das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Kundendialog-Podcast des Kontaktcenter Networks. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Euler und heute dreht sich alles um die Zahlen. Aber seien Sie beruhigt, es wird bestimmt keine trockene Episode und dafür sorgt unter anderem auch am anderen Mikrofon Markus Grutzeck, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Markus.
Hallo, freue mich wieder dabei zu sein.
Ebenfalls. Ja, Markus Grutzeck, den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt als Vorsitzender des Contact Center Networks und auch Leiter Marketing und Niederlassungsleiter der Sellmore GmbH. Ich beginne einfach mal mit einem Zitat. Was du nicht messen kannst, kannst du nicht lenken. Dieses Zitat ist von Peter Drucker. Und ja, Controlling bedeutet nicht kontrollieren, sondern steuern. Alles ganz einfach, lieber Markus, aber warum tun sich so viele Unternehmen und auch Vertriebsmitarbeitende noch so schwer mit diesem Thema Kennzahlen?
Ja, ich glaube, Vertrieb ist in vielen Unternehmen noch so eine Art Blackbox. Die Mitarbeiter, die fühlen sich eher so als Verkaufskünstler. Dabei ist Vertrieb oft eben einfach harte Arbeit und messbar. Und hier Transparenz reinzubringen, ist eine spannende Aufgabe. Aber ich höre in der Praxis von Unternehmern immer wieder diese drei Gründe. Das erste ist ein Zeitproblem. Viele Führungskräfte im Vertrieb, die nehmen sich eben nicht die Zeit, um sich mal über die relevanten Kennzahlen zur Steuerung im Vertrieb wirklich Gedanken zu machen. Denn die regelmäßige Datenerhebung und die Analyse der Kennzahlen, das wird oft als viel zu aufwendig angesehen. Aber wenn ich keine Kennzahlen habe, dann erfolgt die Vertriebssteuerung halt irgendwie aus dem Bauch heraus. Ja, Mitarbeiter lassen sich dann auch nur schwer beurteilen und das schadet natürlich der Vergleichbarkeit. Dann haben wir natürlich die Mitarbeitersicht. Die haben oft Angst vor Überwachung und lehnen dann diese Kennzahlen ab, weil sie eben diese Transparenz scheuen. Ja, das kann entweder daran liegen, dass die nicht so gut performen, ja, oder dass man sich einfach nicht in die Karten schauen lassen will. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Mitarbeiter von Anfang an, wenn man über Einführung von Kennzahlen nachdenkt, direkt mit einbindet. Und das Dritte, was ich oft erlebe, ist einfach fehlendes Wissen und Daten. Es gibt so viele verschiedene Kennzahlen im Vertrieb, aber ich muss eigentlich überlegen, welche wenigen Kennzahlen helfen mir eigentlich, meinen Vertrieb in meinem Unternehmen wirklich effektiv zu steuern. Und oft fehlt eben einfach die Datengrundlage. Also niemand will ja, dass Leute auf Papier irgendwie Strichlisten führen oder nochmal eine Excel-Liste pflegen, sondern das soll ja irgendwie aus den laufenden Systemen halt rauskommen.
Ja, und irgendwie erinnert also mich das zumindest, was du gerade beschrieben hast, immer wieder an dieses Beispiel, was, denke ich, fast jeder kennt, mit dem Menschen, der auf der Lichtung das Holz sägt und eben mit seiner nicht geschärften Säge lieber weiter sägt, anstatt mal kurz zu schauen, was habe ich denn da eigentlich für Instrumente und was ist denn meine Ausgangssituation? Ja, und das andere, das Vertriebliche, das kann ich gut nachvollziehen, in die Karten schauen lassen, heißt ja auch immer wieder, dass da Konsequenzen draus folgen. Ja. Aber wir können ja heute zum Glück vieles messen. Ich kann jetzt für meine Gesundheit messen, wie viel Schritte ich täglich mache. Meine Uhr, die zeigt mir an, was ich für einen durchschnittlichen Puls habe. Und wenn ich mich mal auf die Waage traue, dann zeigt die mir auch ein paar Zahlen an. Alles in Realtime. Aber das muss ja auch nicht alles immer super sinnvoll sein. Kann vielleicht auch demotivierend sein, kann verwirren. Und ja, ich denke, im Vertrieb ist es ähnlich. Was ist denn so ein Standard-Setup von KPIs, wo du sagst, die lohnt es sich auf jeden Fall regelmäßig zu betrachten, wenn es das denn gibt?
Ja, ich glaube, im Vertrieb gibt es halt nicht einfach nur irgendeinen Schrittzähler. Ja, das fängt ja schon damit an, dass im Alltag das CRM-System eigentlich gar nicht oft nicht konsequent genutzt wird. Und die Mitarbeiter haben zum Teil eben auch verschiedene Systeme. Ja, das Marketing arbeitet mit der Lead-Marketing-Automation, der Vertrieb mit der CRM-Software. Die Angebote werden aber über das ERP-System geschrieben, die Aufträge dann übers Projektmanagement abgewickelt. Ja. Und dann habe ich lauter verschiedene Datenquellen, die es eigentlich zusammenfassen müsste, um sinnvollen Kennzahlensystem aufzubauen. Mhm. Also wenn wir uns einmal überlegen, so ein Grundsetup an KPIs und man orientiert sich an der Kundenreise, ja, dann wäre das erste Jahr, wie viele neue Leads bekomme ich eigentlich innerhalb eines gewissen Zeitraums? Und das könnte ich ja relativ einfach erheben, wenn mein CRM-System, wenn ich die Leads erfasse, automatisch einen Zeitstempel setzt, wann dieser Kontakt angelegt worden ist. Ja, da kann ich da schon mal auswerten und vergleichen, wie ist denn das vor 4 Monaten gewesen, wie ist das heute gewesen, wie verändern sich die Zahlen und funktioniert meine Lead-Generierung oder stagniert die? Ja. Und wenn ich dann auch noch das Datum erfasse, wann ist denn der erste Auftrag reingekommen, dann könnte ich aus der Differenz von dem Angelegdatum und ersten Auftrag die Länge meines durchschnittlichen Verkaufszyklus messen. Ja, also dann hätte ich so ein Frühwarnsystem, wo ich sagen kann, oh, die Leute entscheiden sich immer später, mein Verkaufszyklus wird immer länger, kann ich da irgendwie gegensteuern? Ja, das wäre quasi so das allererste.
Okay.
Wenn wir auf der Kundenreise weitergehen, wäre das zweite ja mal, wie viele qualifizierte Leads habe ich denn? Also nicht jeder Lead, der ist ja gleich, wenn der mal irgendwie generiert wird, jemand trägt sich ins Kontaktformular ein oder lädt sich den Leadmagneten, diese Checkliste oder ein E-Book runter, der ist dann noch nicht reif für den Vertrieb, der will ja nicht unbedingt jetzt sofort kaufen. Ja, das heißt, ich müsste erstmal Kriterien definieren, welche Leads oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Lead für den Vertrieb sinnvoll verwertbar ist. Man nennt es dann Sales Qualified Leads. Ja, jetzt könnte ich schauen, wie viele Leads habe ich denn im Zeitraum X generiert und wie viele davon sind denn für den Vertrieb fertig aufgereift worden. Mhm, ja, und da hätte ich schon mal ein Verhältnis, okay, die generierten Leads im Verhältnis zu den Sales Qualified Leads. Wie passt genau ist denn meine Lead-Generierung für den Vertrieb nach? Also passt die Zielgruppe, dann muss ich da eigentlich nachsteuern.
Okay.
Dann haben wir ja die ganzen Vertriebsphasen. Ja, und irgendwann habe ich ja mal eine Angebotsphase. Und in der Angebotsphase, dann weiß ich natürlich, okay, wie hoch ist denn die Auftragssumme, die in meinem Angebot drin steckt? Wann rechne ich denn, dass der Auftrag eingeht? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass der Auftrag wirklich zu mir kommt? Das nennt man dann Forecast, wenn man das quasi summiert. Und dann könnte ich sagen, okay, für die nächsten 4 Wochen, für die übernächsten 4 Wochen, was erwarte ich denn da an Umsatzeingang? Und dann habe ich da schon mal ein Volumen, was ich mir vor euch hinbewege. Wenn wir dann weiterschauen, Auftragseingang, also Verhältnis Auftragseingang zu den abgegebenen Angeboten, das wäre meine Abschlussquote, ja, dann weiß ich, wie verkaufsstark ist eigentlich mein Vertriebsteam. Und dann hätten wir schon mal quasi was die Wandlungsquote betrifft, so eine Conversion-Kennzahl, die mir eigentlich da hilft zu beobachten, wie gut ist denn das in einzelnen Regionen, bei einzelnen Mitarbeitern. Und ich möchte nicht nur Neukunden haben, ich will ja auch Bestandskunden. Ja, dann kann man da zum Beispiel gucken, wie viel meiner Kunden kaufen denn mehr als nur einmal bei mir. Ja, das wäre die Wiederkaufsrate. Oder man könnte es auch Cross- und Upselling-Rate nennen. Also wie gut gelingt es meiner Vertriebsorganisation, immer wieder Geschäft zu generieren. Und dann hätte ich schon mal verschiedene Stoßrichtungen, die mir helfen, meinen Vertrieb zu steuern.
Ja, und was mir jetzt gerade auch beim Zuhören nochmal aufgefallen ist, auf der einen Seite hilft es mir, das Ganze zu steuern. Ich sehe es auch gerne immer mal wieder solche nützlichen Tools zum Thema Training oder Coaching. Ja. Ja, natürlich werden diese Zahlen abweichen, auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Aber im Grunde, wenn jetzt jemand neu wohin kommt, dann kann er schon mal ja so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ja, wie viel Angebote muss ich denn schreiben? Ja, also wie ist denn hier so die Wandlungsquote und kann dann auch schon wesentlich effektiver auch arbeiten, weil es kann ja sein, dass diese Zahlen woanders ganz anders sind, je nachdem, welche Produkte, Dienstleistungen oder Zielgruppe ich da habe. Genau.
Ja. Und es gibt, ganz kurz dazu, es gibt ja der Führungskraft im Prinzip auch eine Chance, den einzelnen Mitarbeiter wirklich effektiv zu unterstützen. Also ich muss nicht überlegen, ja, wir haben ja einmal im Jahr das Vertriebsmeeting, welchen Trainer lade ich denn ein? Sondern ich kann eigentlich regelmäßig, wenn ich mir die Kennzahlen anschaue, ja genau sagen, okay, der eine hat eine sehr, sehr hohe Abschlussquote. Ja, warum ist das so? Und was kann ich von dem lernen und weitergeben an die, die quasi eine niedrigere Abschlussquote haben.
Ja,
also ich kann individuell coachen, weil ich wirklich ja vergleichen kann.
Ja, und man kommt auch so ein Stück weit weg von diesen Gefühlsgeschichten, die ja schon in der Regel auch stimmen, gerade bei erfahrenen Mitarbeitern, aber die dann sagen, ja, mein Forecast, das habe ich halt so im Gefühl. Ja. Damit können wir halt nicht so viel anfangen. Das heißt, das waren jetzt so, ja, das im Grunde sagst du jetzt die Customer Journey lang oder den Verkaufsrichter von oben nach unten.
Ja.
Gibt es jetzt neben dieser zeitlichen Abfolge auch, ich sag mal so, Überkategorien, Oberkategorien, in denen man jetzt die Kennzahlen einordnen kann?
Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Kennzahlen im Vertrieb. Da muss man jetzt überlegen, was ist für mein Unternehmen sinnvoll. Aber grob geht es so, denke ich mal, vier Kategorien, die man nennen könnte. Das eine wären interaktionsbasierte Kennzahlen. Also immer, wenn ich mir den Verkaufsphasen anschaue, wie viel Prozent meiner Kontakte gehen denn in die nächste Phase? Also diese typische Conversion-Geschichte wie Abschlussquote und so Geschichten. Mhm. Ne? Also wie viele Besucher habe ich auf meiner Landingpage? Wie viel tragen sich wirklich ein? Wie viel davon sind Anteil Sales Qualified Leads und so weiter. Das zweite wären Kennzahlen, die die Leistung einzelner Mitarbeiter messen. Ja, das ist zum Beispiel so im Vertrieb die Schlagzahl. Ja, also wie viele Calls macht er denn in der Stunde? Oder wie viele Termine macht denn mein Kollege in der Woche? Das wäre so klassisch Vertrieb. Wenn wir Service denken, dann wäre es eher so First Call Resolution. Also wie viel Prozent der Anfragen werden beim ersten Aufschlagen des Anliegens direkt erledigt? Das wäre eher so Leistung der Mitarbeiter. Dann gibt es Kennzahlen, die eher betriebswirtschaftlich orientiert sind, die die Geschäftstätigkeit ein Stück weit messen. Da geht es im Prinzip darum, wie lukrativ ist denn eigentlich ein Kunde für das Unternehmen. Also da schaue ich mir die Vertriebskosten an, also Cost per Customer, den Vertriebsumsatz, den Deckungsbeitrag, den Kunde liefert oder den durchschnittlichen Warenkorbwert. Das geht eher so betriebswirtschaftlich. Und dann will man natürlich wissen, wie zufrieden ist denn eigentlich mein Kunde? Das ist immer so ein bisschen indirekt. Also da könnte man jetzt zum Beispiel den Net Promoter Score, also die Weiterempfehlungsrate nehmen oder eben auch die Wiederkaufsrate. Und wer nochmal bei mir kauft, gehe ich ja davon aus, der war nicht so unzufrieden, sonst würde er nicht nochmal einen Kauf tätigen. Ja.
Spannend, spannend. Jetzt mal so, um den Übertrag in die Praxis zu bekommen. Das Ganze ist ja nur sinnvoll, wenn danach irgendwas passiert, also wenn danach irgendwelche Konsequenzen auch damit verbunden sind. Ich nehme jetzt mal die Abschlussquote. Das ist so ein, denke ich, ein Ding, das kann jeder nachvollziehen. Ja. Und da wird jetzt gemessen und festgestellt, dass im Zeitraum, nehmen wir mal letztes Quartal, eben die Abschlussquote deutlich zurückgegangen ist. Jetzt ist ja die Frage, irgendwo steht das dann und wer sollte denn jetzt im Unternehmen die Verantwortung für die Kennzahlen und ja auch deren Interpretation haben. Ich sag mal, ich behaupte mal einfach, dass es fünf Ursachen dafür gibt, wenn man fünf Menschen zum Beispiel mit dem Thema sinkende Abschlussquote konfrontiert.
Ja, also es hat ja irgendjemand, hat ja die Verantwortung für dieses Team oder die Abteilung. Ne? Das ist immer die Führungskraft. Das heißt, die Führungskraft muss sich Gedanken machen, warum sinkt jetzt diese Abschlussquote? Ja, um eben dann gezielt Maßnahmen dagegen zu ergreifen, Mitarbeiter schulen, die Strategie anpassen oder den Prozess optimieren. Aber das Problem ist ja bei der niedrigen Abschlussquote, was bedeutet das? Ja, also es kann ja die allgemeine Kauffreudigkeit zurückgehen. Ja? Also es kommt ein externes Ereignis wie ein Ukraine-Krieg und alle Unternehmer fangen an, ihre Geld zusammenzuhalten und Investitionen zu schieben. Da kann der einzelne Mitarbeiter relativ wenig dafür. Die Abschlussquote allein, die berücksichtigt ja auch nicht den Wert eines einzelnen Auftrags. Ja, also es könnte ja durchaus sein, die Abschlussquote sinkt. Ich habe nur zwei Aufträge an Land gezogen, ja, aber die sind vom Wert so groß, dass ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen machen muss. Mhm. Weil im Forecast trotzdem ein Wert drin steht, der natürlich fantastisch ist. Also muss ich mir immer den Kontext anschauen und darf nicht eine Kennzahl isoliert quasi alleine betrachten. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man nicht sagt, naja, wir haben die eine Kennzahl und darüber steuern wir Vertrieb, sondern dass man sich immer die Konsequenzen überlegt, okay, was bedeutet das? Niedrige Abschlussquote, was müsste ich dann eigentlich mir auf jeden Fall noch anschauen, um die Situation beurteilen zu können?
Das mit dem Kontext finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und diese Gefahr, jetzt einzelne Zahlen isoliert zu betrachten und ich nenne es mal so ein bisschen landläufig, dann drauf rumzureiten, was auch nicht immer fair ist. Ich denke, dieses Beispiel mit dem, ich habe zwar weniger Abschlüsse, dafür habe ich jetzt einen höheren Auftragswert oder vielleicht ich habe zwar gar nicht so den hohen Auftragswert, aber ich habe einen tollen Deckungsbeitrag und was auch immer, dass man einfach merkt, ich würde es mal nicht systemisch nennen, aber dass man einfach sagt, natürlich hängt das alles miteinander auch zusammen und je weiter ich da meinen Blick aufmache, umso besser, behaupte ich mal, kann ich das auch dann auch interpretieren und dann die entsprechenden Maßnahmen ableiten. Ja. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt KPIs definiere und wenn ich diese messe, dann brauche ich ja mal von allen Beteiligten, naja, ich sag mal, eine positive Grundeinstellung dazu. Also alle müssen ja irgendwie sagen, ja, genau. Okay, das bringt uns was, denn auch wenn vieles oder fast alles automatisiert ist, wir investieren ja Zeit da rein. Mhm. Zwei Fragen. Erstens, wie geht man damit um, dass es berechtigte Vorbehalte gegen einige oder einzelne Kennzahlen gibt, was jetzt zum Beispiel die Aussagekraft angeht? Und zweitens, wie vermittelt man am besten diese, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, diese Zusammenhänge, dieses Geflecht zwischen den einzelnen Zahlen, um damit einfach auch ein Verständnis dafür zu bekommen, auf bei allen Beteiligten, was das für den Unternehmenserfolg auch bedeutet.
Ja, also ich mache vielleicht erstmal ein negatives Beispiel. Ich habe vor etlichen Jahren bei einem mittelständischen Dienstleister haben wir CRM-Software eingeführt und Zielsetzung war eigentlich der Forecast. So zukünftig einfach aus Knopfdruck aus dem CRM-System rauskommen. Mhm. Ja, das ist im Prinzip ein hehres Ziel, alles gut. Hat natürlich im Umkehrschluss dazu geführt, dass die Mitarbeiter nur noch Verkaufschancen eingestellt haben, wo sie eigentlich die unterschriebenen Aufträge auf dem Tisch hatten. Ja, weil Messkriterium war die Abschlussquote, was natürlich dazu führt, dass ich nur noch, wenn ich glänzen will, die Sachen da reinstellen, die im Prinzip safe sind. Dann habe ich eine fast 100% Abschlussquote, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Also ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man erstens mal alle Mitarbeiter, die betroffen sind, an einen Tisch holt. Ja, dass man ihnen erstmal klar macht, warum brauchen wir Kennzahlen und wie wollen wir damit in Zukunft eigentlich steuern. Also ich muss erstmal überhaupt das Know-how schaffen, damit die Mitarbeiter das verstehen. Ja. Das zweite ist, ich muss diese KPIs festlegen. Ja, und wenn man gemeinsam die Kennzahlen definiert, ja, dann ist ja jedem auch klar, woher kommen eigentlich die Daten, die dann als Grundlage dienen für die Berechnung dieser Kennzahlen, welche Ziele ergeben sich daraus, also Zielquoten für die Teams, für die Mitarbeiter, für Regionen. Und was bedeutet eben auch ein positives oder negatives Ergebnis? Also ich glaube, dass die Mitarbeiter das auch voll verstehen mit den Kennzahlen, wenn sie im Prinzip klar haben, oh, ich habe eine sinkende Abschlussquote, jetzt bekomme ich keine auf den Deckel, sondern wir schauen im Team, was können wir eigentlich machen, um da dagegen zu steuern? Ja, brauchen wir Trainings, um eben mehr die Abschlussfrage zu stellen? Brauchen wir geilere Produkte, die uns die Leute aus den Händen reißen? Ja, oder müssen wir uns anders positionieren oder was auch immer? Aber ich glaube, man muss den Leuten die Angst nehmen, dass eine negative Kennzahl heißt, du kannst morgen deinen Hut nehmen, ja, weil du bringst die Leistung nicht, die wir wollen. Mhm. Und das Dritte ist, glaube ich, das Thema Zielerreichung wirklich regelmäßig prüfen. Also ich erlebe es oft, da wird irgendwelche Kennzahlensysteme eingeführt und ja, am Anfang ist es ganz sexy, das schaut man sich die ersten 4, 5, 6 Wochen an, ja, und dann wird es aber schleifen gelassen und dann ist das Ganze eigentlich wieder ad absurdum geführt, weil es dann keine steuernde oder motivierende Wirkung mehr entfalten kann. Mhm. Also wenn das ganz normal in meinen Vertriebsmeetings immer wieder kommuniziert wird, wir stehen da und da oder jeder sich das selbst anschauen kann, dann macht das auch wirklich Sinn.
Mhm. Ich habe gerade kurz bei deinem letzten Satz dran gedacht und jetzt hast du es selbst gesagt. Ich erinnere mich an ein tolles Projekt, ein großes Projekt bei einer, eher behördlich organisierten Bank vor vielen Jahren. Dort wurde der Kundenservice weiterentwickelt und auch das Thema Kennzahlen kam mit dazu. Und die Frage war, wie gehen wir damit um? Und einige Führungskräfte haben gesagt, gut, wir präsentieren dann die Zahlen, ne, und schau mal, wie es, was dann so passiert. Wir haben dann einen Zwischenschritt gemacht und das war genau das, was du eben am Ende gesagt hast. Die Mitarbeitenden haben erstmal kommentarlos über eine Woche lang jeden Abend, bevor sie gegangen sind, ihre Auswertung bekommen. Und zwar ihre ganz eigene Auswertung. Und wurden damit erstmal allein gelassen. Das heißt, es wurde natürlich vorher erklärt, was sind das für Zahlen, aber die Mitarbeiter, denen stand es dann frei, ob sie darüber reden möchten oder ob sie eben erstmal ihre eigenen Schlussfolgerungen draus ziehen können. Ja. Und diese Anwärmphase mit diesem neuen Tool, die war so toll, dass viele im Grunde sich ja selbst gecoacht haben, weil sie einfach auch den Zusammenhang zwischen Anrufen, Anrufdauer und Abschlüssen und dem Ganzen erkannt haben und im Grunde so ganz schnell da auch eine Identifikation zustande kam. Also es funktioniert gut. Ja.
Ja.
Jetzt haben wir ganz viele Aspekte, in dem Fall Zahlen, ein gutes System, welches diese natürlich auch abbilden kann und muss. Und es müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, damit das auch gelingt. Wie geht man denn hier vor? Du hast, glaube ich, die ersten Schritte eben schon mal beschrieben, die Mitarbeitenden mit an Bord holen, an den Tisch holen. Gibt es da auch hier wieder die Frage nach einem generellen Best Practice, oder ist das wirklich was, wo man sagt, da muss man ganz individuell draufschauen und quasi bei Null anfangen?
Naja, ich glaube mal, ohne Struktur gibt es eben keine Kennzahlen. Und wenn die Basic ist, dass ich eben einen klar definierten Vertriebsprozess brauche, der idealerweise auch in der CRM-Software abgebildet wird und nicht nur eben als Konzeptpapier im PowerPoint irgendwie existiert. Ja, weil daraus kann ich ja schon ganz viele Conversion-Kennzahlen automatisch ableiten und so ein Verkaufstrichter lässt sich immer auch schön grafisch darstellen. Und das ist was, was man sehr, sehr einfach verstehen kann. Wenn ich eben keine Trichterform habe, sondern irgendwelche Beulen oder Blasen oder irgendwie, dann weiß ich, irgendwo verlieren wir die Leads, da läuft es nicht so ganz toll. Ja, also von daher glaube ich, wäre das so die Basics und dann kann man da weiter drauf aufbauen. Und wir brauchen eben diese Führungskräfte, die regelmäßig diese Kennzahlen auswerten und Optimierung ableiten oder auch eben Mitarbeiter gezielt zum Erfolg coachen. Also den Leuten wirklich diese Angst nehmen, Kennzahlen sind was Böses und dann kommt der Hammer, sondern wirklich sagen, nee, das ist für uns wichtig, weil wir deinen Erfolg wollen.
Ja, und es fällt ja auch ein Stück weit weg, wo es gerade beim Coaching oftmals auch Konflikte gibt, dieses, ich sag mal, Gemutmaße, ne? Oder dieses, ich habe das Gefühl, du telefonierst da zu lang, zu kurz, wie auch immer. Und jetzt reden wir halt über Zahlen. Ja? Und da kann man dann auch, denke ich, von beiden Seiten entsprechend draufschauen. Was man ja noch mit Zahlen wunderbar machen kann, man kann sie gegenüberstellen, man kann sie vergleichen, intern zwischen einzelnen Mitarbeitenden, zwischen Teams, zwischen Bereichen oder auch extern. Welche Meinung hast du zum Thema Benchmarking mit KPIs und welche Rolle spielt da dieser Vergleich? Ist das sinnvoll?
Also ich glaube, dass Benchmarking grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Wichtig ist aber, dass man eben nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich die Kennzahlen zweier Verkaufsregionen vergleiche, dann muss ich eben auch darauf achten, dass die Potenziale in beiden Gebieten gleich sind. Ja, wenn zum Beispiel die Kaufkraft im Gebiet A viel geringer ist, dann muss ich das eben in der Bewertung der verschiedenen Ergebnisse für die gleiche Kennzahl eben auch einfließen lassen. Also wieder dieser Kontext, der, glaube ich, da ganz, ganz wichtig ist.
Ja, sonst, ich denke jetzt gerade an Vertrieb bundesweit oder wie auch immer, sonst haben wir natürlich gleich wieder das Konfliktpotenzial mit dem Mitarbeitenden, der eher, ich sag mal, in der Region unterwegs ist, wo die Kaufkraft nicht so gering ist, oder ich sag mal, im Außendienst, in einem Flächenland im Gegensatz zur Großstadt oder des Ballungsgebietes und so weiter. Ja. Grundsätzlich steht ja beim Vertrieb die Lead-Generierung und der Verkaufsprozess und damit natürlich auch der Abschluss im Fokus. Du hast vorhin schon den Ukraine-Krieg angesprochen. Wir haben ja die letzten Jahre ein paar Dinge durchgemacht. Ist es nicht ein bisschen kurz gedacht? Also sich jetzt auf diese Zahlenbetrachtung zu fokussieren. Welche Service-Kennzahlen, welche Erkenntnisse aus dem After-Sales und wie du vorhin schon angesprochen hast, den NPS, lohnen sich denn da auch in diese Vertriebssicht zu integrieren?
Genau, also diese Weiterempfehlungsrate, die du gerade angesprochen hast mit dem Net Promoter Score, ist auf jeden Fall ja was den Blick Richtung Bestandskundenbetreuung richtet oder auch die Wiederkaufsrate, also wie viele Leute kaufen nicht nur einmal, sondern eben häufiger. Das hilft mir ja weg von dem One-Shot, ja, ich komme vorbei, hau um und der macht den Auftrag und dann vergesse ich den Kunden, zu einer langfristigen Kundenbeziehung hinzulenken. Denn die Kundenreise endet ja nicht mit dem ersten Verkauf. Ja, der Kunde hat ja Fragen zur Handhabung, zum Produkt oder einfach wirklich Probleme und daraus entstehen Serviceanfragen. Und da gibt es diese First Solution Rate, also wie viel der Anzahl der Anliegen sind bereits beim ersten Kontakt im Prinzip direkt gelöst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch komplexe Probleme. Ja? Und der Kunde hat natürlich auch da Verständnis, wenn es länger dauert, aber er will natürlich schnell eine erste Reaktion haben. Also wenn der Kunde eine E-Mail schreibt und die Erwartung, dass er innerhalb 4 Stunden irgendwie eine Bestätigung bekommt, dann wird das telefonisch versuchen. Ja? Und wenn er da in der Warteschlange versackt, ist der Frustfaktor natürlich groß. Ja, also da gibt es auch verschiedene Kennzahlen, die mir da einfach weiterhelfen.
Wie ist deine Meinung dazu? dass heute, ich sag mal, nach Ansicht einiger Experten verschiedenster Herkunft, auch aus unternehmerischer Sicht einzelne Kennzahlen wichtig und richtig sind, aber gar nicht mehr so alleine in der Lage sind, zu guten strategischen Managemententscheidungen beizutragen und dass es der Blick auch hier wieder auf größere Faktoren, den Kundenwert, die Gesamtkosten, die Dialog- und Zielgruppen Adressierung im Blick zu behalten, um einfach dann auch die gewünschten Gesamtziele zu erreichen. Und was bestimmt auch für einige Unternehmen bedeutet, sich von Kunden oder Produkten zu trennen, weil die einfach eben, ja, nennen wir es mal unternehmerisch, nicht mehr so zu vertreten sind. Vertrieblich ist alles in Ordnung, aber wie kann man das schön verbinden?
Ich glaube, das ist vollkommen richtig. Da gibt es also spannende Konzepte wie den Customer Life Value, also wo man die Gesamtlebenszyklus quasi eines Kunden betrachtet. Wie viel Deckungsbeitrag liefert der quasi vom Erstkontakt bis wir verlieren den Kunden irgendwann halt. Das Problem ist immer, glaube ich, dass diese Datengrundlagen, die für die Kalkulation der Kennzahlen notwendig ist, eben schwierig zu erheben ist. Also wie lege ich denn Marketingkosten um? Ja, was mache ich mit verschiedenen Zielgruppen, Regionen oder Warengruppen? Ja, kann ich die alle einfach pauschal irgendwie verteilen? Und zu überlegen, wie lange reicht denn eine Kundenbeziehung? Also klar, wenn ich das rückwärts betrachte, das weiß ich natürlich. Aber wenn ich meine aktuellen Kunden betrachte und sagen würde, okay, der Kunde ist jetzt noch 3 Jahre Kunde oder 5 Jahre oder 10 Jahre. Bei uns sind sehr, sehr lange Kunden, ja, wenn die mit unserer CM-Lösung arbeiten. Da ist halt sehr viel Schätzung drin. Ja, und das ist sehr aufwendig, die Zahlen zu erheben. Theoretisch verstehe das Anliegen total, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch über den Nutzen in der Praxis. Ja, also gerade für kleinere KMU-Unternehmen, glaube ich, wird das viel zu komplex. Also ich bin da eher von Fan einfacheren Geschichten, wie jetzt quasi Pareto-Prinzip mit der 80-20-Regel. Ja, einfach mal schauen, mit welchen 20% der Kunden mache ich denn 80% des Umsatzes. Ja, dann weiß ich schon mal, wer sind eigentlich meine Top-Kunden. Und wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, mit welchen 20% der Kunden verbringe ich denn 80% meiner Zeit, dann wird man da so eine Differenz feststellen, die man sich einfach mal kritisch anschauen sollte. Ja, weil da gibt es Leute, die klauen einem die Zeit, machen aber keinen großen Umsatz. Ja, also das würde mir dann eher helfen, glaube ich, in der Praxis.
Ja, schön. Jetzt hast du das Thema Schätzen schon mal angesprochen und wir leben ja jetzt in Zeiten, wo Unberechenbarkeit, Unsicherheit, Widersprüchlichkeiten, also alles, was so unter diesem Begriff auch von VUCA zusammengefasst wird, im Grunde ja unser Leben ein Stück weit beherrscht. Ist das jetzt eher ein Plädoyer für die Arbeit mit Kennzahlen? Ja, damit man da einfach mehr Sicherheit bekommt. Man könnte es ja auch anders auslegen und so ein bisschen provokant sagen, ja, woher soll ich denn wissen, welche Zahlen wirklich relevant sind und in welchem Kontext die erzählt wurden? Ja, deine Antwort bitte.
Ja, also ich sag mal so, wenn ich meine Kennzahlen nicht regelmäßig betrachte, dann merke ich ja gar nicht, wie schnell sich die Welt um mich eigentlich verändert. Ja, und ohne mein Steuerungscockpit fliege ich einfach blind durch die Galaxie und spüre den Meteoriten, der auf mich zureißt, erst beim Einschlag. Ja, aber durch mein Kennzahlensystem erkenne ich quasi diesen Kollisionskurs ja frühzeitig und kann versuchen, gegenzusteuern. Ich glaube, deswegen gewinnt eigentlich eher die KPIs in Zukunft an Bedeutung, um mein Unternehmen, mein Team wirkungsvoll durch diese unsicheren Zeiten zu steuern.
Wow, jetzt hast du mich abgeholt. Absolut. Ja, noch eine kleine vertriebliche Frage. Du bist ja jetzt bei Sellmore. Genau. Wie unterstützt ihr genau in diesem Kontext, vielleicht auch gerade jetzt mit dem, was du so beschrieben hast?
Ja, als CRM-Berater helfen wir beim so einem Aufbau von Kennzahlensystemen. Wir sind ja quasi Implementierer, Unterstützer bei der Einführung von CRM-Lösungen. Und jede CRM-Software hat doch meistens irgendwie so ein Verkaufscockpit, Vertriebscockpit, Ampeln, Tacho, keine Ahnung was. Das ist ja total hip. Ich habe oft das Gefühl, man ist da so im Blindflug und weiß eigentlich gar nicht, was wie wo bedeutet und wo die Zahlen eigentlich herkommen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man den Kontext sich anschaut und sich ein gutes Konzept hat und überlegt, was ist denn eigentlich wichtig? Also nicht alles, was CRM-Systeme immer bieten, muss für mein Unternehmen passend sein. Es gibt so eine Pseudo-Objektivitätssicherheit, ja, wo ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einen externen Sparring-Partner hat, der einen da unterstützt an der Stelle, an die Hand nimmt, mal sowas einzuführen.
Mhm. Und da habe ich wie immer ein gutes Gefühl, jetzt auch aufgrund deiner Ausführungen, dass es da eben nicht nur darum geht, welche Technik muss der Kunde jetzt haben, um das abzubilden und wie wird das Ganze implementiert, wie auch immer, sondern dass die Sinnhaftigkeit und vor allem auch die Praxisorientierung da bei euch eine große Rolle spielt. Ja. Denn letzten Endes auch alles das, was du jetzt beschrieben hast, bringt ja wirklich nur was, wenn man damit auch arbeitet. Ja, und jetzt würde ich gerne nochmal im anderen Podcast hatte ich es ja nochmal mit Atticus A. Schacht auch eben zu dem Thema Kundenservice. Letzten Endes auch nur, wenn Mensch und Maschine, also Mensch und Technik da schön harmonieren. Und da bin ich sicher, findet es bei euch eine ganz große, ein ganz großes Bedürfnis dazu zu hören und die richtigen Fragen auch gestellt zu bekommen.
Ja.
Genau, und alles Weitere, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das klären Sie am besten direkt im Dialog mit Markus Gruzek, oder?
Ja.
Alle Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Und dann danke ich dir, lieber Markus, auch bei einem trockenen Thema, wenn man es trocken machen will, ist das auch so. Aber ganz schnell 30 Minuten hier rum und sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant wie immer. Dann wünsche ich dir einen schönen Zeit noch und sag Dankeschön für diese tolle Podcast-Episode.
Ja, sehr gerne. Mach's gut, Markus.
Jo, tschüss.
Ciao.